Lauschwerkstatt, der Podcast von Tischler NRW.
Hallo und herzlich willkommen in der Lauschwerkstatt. Mein Name ist Jens Südmeier, ja, und in dieser Folge begeben wir uns gemeinsam mal auf eine spannende, aber leider auch ziemlich holprige Reise. Oder vielleicht sollte man viel mehr von einer Odyssee sprechen, denn das, was die Tischlerei Biesemann in Wesel in den vergangenen 5,5 Jahren erlebt hat, gleicht einem Hürdenlauf auf Marathondistanz. Angefangen hat alles in einer Nacht im August 2020. Ein defektes Netzteil der EDV-Anlage löste ein Feuer aus, das sich dann rasch ausbreitete. Die Feuerwehr konnte den Brand dann zwar unter Kontrolle bekommen, jedoch stand am Ende die bittere Gewissheit, die gesamte Tischlerei war komplett abgebrannt. Dass diesem Unglück aber dann noch weitere Unwägbarkeiten folgen sollten und wie sich der Betrieb diesen mit einem, ja, man muss sagen, unerschütterlichen Durchhaltevermögen entgegengestellt hat, darüber sprechen wir heute mit den Geschäftsführern und Verantwortlichen der Tischlerei Biesemann. Und ich darf ganz herzlich in der Lauschwerkstatt begrüßen den Senior Michael Biesemann.
Hallo, hier Michael Biesemann.
Und seinen Sohn Martin Biesemann.
Ja, hallo, ich bin der Martin.
Ja, ich hatte es gerade schon gesagt, im Sommer 2020 ist für Sie das, ja, man muss sagen, Horrorszenario einer jeden Tischlerei eingetreten, ein Brand im Betrieb. Was waren damals Ihre ersten Gedanken, als Sie erfahren haben, hier ist nicht mehr wirklich was zu retten?
Da kommt auch viel Arbeit auf mich zu. Mehr habe ich gar nicht gedacht, dann bin ich angefangen zu rennen.
Ja, bei uns war es so, ich war mit meiner Familie im Urlaub, bei meiner Schwester in der Schweiz. Und über mein Handy hatte ich eine telefontaktische Alarmierung der Feuerwehr Wesel bekommen, weil ich selbst im Löschzug statt Mitte der Feuerwehr Wesel bin. Und ich dachte, okay, nach Hausnummer, nach Lage ist es beim Nachbarn, dass da wohl ein Brand einer Garage sein soll. So kam es wohl rein. Als dann aber dann Vollalarm kam und dann irgendwann ich rausgekriegt habe, da stimmt irgendwas nicht, habe ich einen Altgesellen angerufen. Der Altgeselle fuhr dann hierhin, also mitten in der Nacht den angerufen, so unter dem Motto, fahr mal gucken, was da los ist. Weil ich immer noch hoffte, es wäre beim Nachbarn. Aber er rief dann nach 10 Minuten zurück und sagte, nein, die Schläuche liegen bei uns in der Einfahrt, die Feuerwehr ist schon da und es ist vorne eben der Büroraum, wo das Feuer rausschlägt. Mehr konnte er noch nicht sehen, weil es einfach zu heiß war. Und dann sind wir halt, ja, Familie war wach, meine Frau wurde dann wach und dann die Kinder geweckt. Ja, alles zusammengepackt und dann sind wir einfach hier hochgefahren. Aber der Morgen war schon dramatisch, weil man ja gar nicht wusste, was los war. Und auch, weil ich ihn, also Vater, nicht erreicht hatte über Handy, denn dadurch ist auch der Strom ausgefallen und die Telefonanlage ging auch nicht mehr. Ja. Also war schon ein bisschen Dramatik von unserer Seite, obwohl wir weit weg waren, dabei.
Ja, und Sie waren direkt morgens dann
hier? Ja, ich wurde wach, da war der Dach schon durchgebrannt. Und die Feuerwehr löschte schon, ehe ich dann überhaupt mitgekriegt habe, weil der Strom weg war. Und ja, und dann bin ich mal angefangen zu rennen mit alles Mögliche, was man da macht. Ich glaube, die Hälfte der Zeit fehlt mir überhaupt.
Können Sie sich gar nicht mehr wirklich dran erinnern?
Nur, ja. Nur geflitzt und Feuerwehr eingewiesen und versucht, noch Tore und Türen loszumachen oder zuzumachen. Und
die Feuerwehr hat wirklich gut gearbeitet, also auf der einen Seite gelöscht, auf der anderen Seite haben sie das Löschwasser wieder abgepumpt, beeindruckend, weil ja im Keller haben wir einen Heizkessel stehen, ne? Also so einen Pellets- bzw. Sackschnitzelofen, und wenn das Wasser weiter im Keller gestiegen wäre, wäre das auch nicht gut gewesen. Insofern haben die eine gute Arbeit geleistet, muss man einfach sagen.
Sie haben Ihr Wohnhaus auch direkt hier nebenan?
Genau, Holzhaus gegenüber. Mhm. Ja, das war ein bisschen heikel und die sind dann unter Atemschutz erst in die Werkstatt rein und die Fahrzeugschlüssel besorgt. Da konnte ich selbst nicht mehr rein, das war lebensgefährlich. Und dann haben wir die Fahrzeuge weggesetzt, etwas weiter von der Werkstatt weg. Und ich bin mit meiner Frau aus meinem Holzhaus raus, in Martin sein Holzhaus, weil er ein bisschen weiter weg steht. Hab den Hund noch anschließend dahin mit hingeholt und dann haben wir mal, ja, dann sind wir gelaufen mit der Feuerwehr.
Sie hatten damals 13 Mitarbeitende, aber ich sag mal von einem auf den anderen Tag keine Werkstatt mehr. Zum Glück gab es aber andere Betriebe in der Innung, die Ihnen zur Seite gestanden haben. Wie lief das dann ab in den ersten Tagen und danach?
Also wir haben uns an dem Tag selber, haben alle gearbeitet, alle Gesellen haben geholfen, das war eine Telefonkette, alle kamen dann, haben der Feuerwehr geholfen, es gab Unterstützung von der Feuerwehr, wie gesagt, ich selber war nicht da, immer Telefonkontakt aus dem Auto nach hier, wie sieht's aus, ist nur der Büroraum betroffen, nee, schon der Bankraum, ach nee, ach die Maschinenhalle auch und oh, da kriegt man schon echt Bauchschmerzen und dann kommt man irgendwann abends hier reingefahren und denkt, das gibt's doch gar nicht. Aber dann einen Tag später haben wir uns hingesetzt, also Brainstorming, das heißt wirklich mit allen Gesellen und Lehrlingen, wo gehen wir hin, was macht Sinn, die Büromitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch, was haben wir vor, wie können wir arbeiten. an demselben Tag kam von einem Schreiner, der Schreinerkollege Dirk Jockram hier aus Wesel, eine E-Mail: Lieber Michael, lieber Martin, wenn ihr Sorgen habt, wir unterstützen euch, sagt, was ihr braucht. Und das fand ich schon ziemlich beeindruckend, dass an demselben Tag schon so eine E-Mail kam. Und daraus hat sich ergeben, dass wir mit drei Schreinern wirklich eng all die Jahre zusammengearbeitet haben. Und das für uns als kleine Schreinerei auch wirklich wichtig waren. Also die Kollegen haben für uns dann Sachen gebaut. Unsere Jungs haben bei dem in der Halle gebaut und gearbeitet und dann eben zum Kunden gefahren.
Und das ist aber im Grunde bis heute noch so.
Kann man das sagen. Läuft noch bis heute so, ja, gar keine Frage. Eine Schreinerei leider jetzt nicht mehr, weil die zum April selber schließt, aus Nachfolgegründen und Altersruhegründen. Aber mit den anderen beiden werden wir auch weiter zusammenarbeiten. Vielleicht kommt auch ein neuer Schreiner noch dazu, muss man sagen. Ist toll.
Also man kann ja sagen, wirklich Odyssee, angefangen bei der Auseinandersetzung mit der Versicherung. Dann ging es aber nach dem Brand eigentlich ja erst so richtig los, muss man sagen. Lassen Sie uns vorher noch mal einen ganz kleinen Schritt zurück machen. Die Anfänge der Tischlerei Biesemann gehen auf das Jahr 1799 zurück. Ja. Sie beide sind jetzt 8. und 9. Generation, eben in der Tradition des Familienunternehmens. Und auch in der ganzen Zeit bis zu dem Brand war der Weg nicht immer ganz einfach. Wenn man beispielsweise mal an den Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg oder auch eine Umsiedlung des Betriebs in den 80er Jahren schaut, die spielt dann gleich auch nochmal eine Rolle. Da kommen wir sicherlich dann gleich auch nochmal zu. Ich habe gerade gesagt, Standortwechsel. Wie war das damals? Warum musste der Betrieb umziehen?
Wir hatten in der Innenstadt in Wesel einen kleinen Standort, der nahe einer Straße im Weg. Da wurde ein ganzes Stadtviertel umgebaut. Und wir haben uns also 13 Jahre mit der Stadt Wesel rumgeschlagen, um ein vernünftiges Grundstück zu bekommen in Stadtnähe, damit wir mit unserem Bildungsinstitut auch nicht so weit draußen sind und mit der Tischlerei. Also mit einer Stadt und mit einem Kreis und mit Behörden zu verhandeln über 13 Jahre, das haben wir sportlich gesehen, um nicht unterzugehen. Dann sind wir im Jahr 1984 umgesiedelt worden, ungefähr 1,5 Kilometer in Richtung Rhein. Genau da, wo mein Vater 1948 ausgesiedelt worden ist, in die Stadt. Also wir sind wieder zurück da zum Ursprung der ganzen Sippe Biesemann.
Springen wir zurück in die Zeit nach dem Brand. Wie ist das mit der Versicherung abgelaufen?
Also die Versicherung kam nach 3 Tagen, nachdem die Kripo alles abgesperrt hatte und die Brandursache festgestellt worden ist. Das Erste, was hier im Büro gefragt wurde, haben Sie einen E-Scheck? Der war genau fertig, wie immer jedes Jahr. Und dann ging es los mit Verhandeln und dann kamen die ersten Sachverständigen von der Versicherung. Und Martin hatte einen Freund, der schon mal abgebrannt war als Privatkunde. Der kam auf einmal mit dem Stichwort Sachverständigenverfahren. Dieses Sachverständigenverfahren beinhaltet ganz grob gesprochen, wir selber, der Geschädigte, besorgt sich Sachverständige, die für uns rechnen und dann mit den Sachverständigen der Versicherung verhandeln. Also wenn sowas passiert, immer das Stichwort im Kopf behalten, Sachverständigenverfahren, ganz wichtig. Und Ruhe bewahren und nicht das tun, was die Versicherung einen zum Beispiel beim Abbruch alle empfehlen und vorschreiben. Die Firmen, die von der Versicherung empfohlen worden sind, haben richtig Geld verdient.
Ja, da hätte man eigene Firmen finden müssen können, wäre besser gewesen, als sie die über die Versicherung kamen, ganz klar.
Parallel zu den Auseinandersetzungen mit den Versicherungen oder mit der Versicherung haben dann aber entsprechend ja auch hier schon Aufräumarbeiten und ähnliches alles stattgefunden.
Nee, gar nicht.
Okay. Nee. Ging hier erstmal gar nichts, okay. Eben wegen den Verhandlungen. Dann kam natürlich auch die untere Wasserbehörde, also der Kreis Wesel dazu und noch andere Behörden, die natürlich nach einem Rechten hier geguckt haben, ist das alles rechtens, wie entsorgen sie, wo geht das hin mit dem Abfall? Und die haben also Vorschriften uns hier gegeben, nicht was es kostet, sondern nur das und das müssen sie alles einhalten, das müssen sie alles nachverfolgbar auflisten. Das war schon sehr spannend und dann irgendwann, ich weiß gar nicht, wann es losging mit dem Abbruch.
Ein Jahr später ungefähr.
Ja, waren wir natürlich auch parallel dabei zu planen, was wollen wir, wie wollen wir uns in der Zukunft aufstellen, wie soll die neue Schreinerei sein, um auch einen Bauantrag bei der Stadt Wesel zu stellen. Ja. Also die Verhandlung mit der Versicherung und deren Sachverständigen, unseren Sachverständigen ging ungefähr 1,5 Jahre. Parallel dazu fing dann irgendwann der Bauantrag an.
Das war für Sie von vornherein klar, wir bauen das hier komplett wieder neu auf?
Das war einen Tag später schon klar. Für uns, auch für die Gesellen, für unsere Mitarbeiter haben wir gesagt, ja, warum nicht? Ne? Das war für uns eigentlich klar, ja.
Ja, weil ja beide Wohnhäuser standen, der Keller war intakt, der Spänesilo war intakt, die Heizung. Ja. War zwar durch das Wasser ausgefallen, aber die haben wir schnell wieder an Laufen gekriegt.
Genau, der Heizomat da unten, der läuft.
Und wir wohnen ja schön am Rhein. Ich sehe von meinem Balkon, sehe ich die Schiffe fahren.
Vor allem die Rheinbrücke über Wesel ist schön. Wir machen den Brückenwärter hier. Nein.
Okay, und dann gab es das Go, sie konnten dann loslegen. Was passierte dann?
Ja, wir haben in der Zwischenzeit ja beim Nachbarn der Spedition Dümmen eine etwas größere Garage angemietet. Da haben wir eine alte Kreissäge reingestellt, eine Ständerbohrmaschine und ja, da sind wir erstmal angefangen, Werkzeug zusammen zu kaufen. So, es läpperte sich, jeder Geselle durfte kaufen, was er wollte, das war schon mal...
Bis zu einem gewissen Budget, aber ja, sie durften kaufen, was sie wollten und größere Sachen wurden natürlich abgesprochen. Meister, wir brauchen hier und wir brauchen da. Und das ist bis heute noch so, ja, muss man einfach sagen, da fehlen hier und da immer noch Sachen. Aber ja, es wurde immer alles abgesprochen. Die Jungs hatten auch Spaß, viele, viele Jahre, das so mitzuziehen. Und es ging ja auch über Jahre.
Dann aber Anfang 22 eine schlechte Nachricht, Kampfmittelverdacht.
Ja, wir kriegten auf einmal Besuch hier. Jede Baustelle in Wesel, beziehungsweise ich glaube in ganz Nordrhein-Westfalen, muss, wenn Bauerntag gestellt wird, bei der Bezirksregierung das melden. Und die schicken dann ihre Sprengmeister vorbei. Und dann hatte der, wie der hier auftauchte, ein Foto dabei, wo man ja eine Reihe Bombenabwurf sehen konnte. Davon waren 3 oder 4 Krater explodiert. Dann kam ein kleines Loch, was nicht explodiert war. Und dann kam wieder 3, 4 Krater und sagte, da liegt die Bombe. Ich sage, und prozentual, ja, ich will nicht sagen 99%, aber 98% liegt hier eine Bombe.
Das war der Kampfmittelräumdienst des Landes.
Und dann erzählen die uns ganz trocken, was denn wohl hier passiert. Das Ende war, der ganze Hof ist entpflastert worden. Wir haben Löcher gegraben ohne Ende. 40, 50 Bohrungen haben wir hier gemacht und ja, zum Glück oder zum Pech nichts gefunden. Da war keine Bombe, auch kein Wassereimer oder irgendwas anderes.
Vor allem, was man sagen muss, der Kampfmittelräumdienst ist gut, der arbeitet gut, der macht eine gute Arbeit, ja. Aber eben dieser Tag, wo der Kampfmittelräumdienst hier war mit dem Ordnungsamt der Stadt und auch dem Tag, wo die erste Sondierung losging, brauchte ein Jahr. Okay. Ein Jahr stand hier Stillstand. Das war, was uns wehgetan hat. Ein Jahr,
passiert. Das waren 18 Monate.
Oder 18 Monate sogar. Also ich fand das schon sehr lange und das hat uns echt wehgetan. Dann haben wir das ganze Schwedenhaus, so nennen wir das Haus, wo der Seniormeister drin wohnt, komplett mit USB-Platte vom Grund bis über den Dachfirst eingepackt, komplett eingepackt. Meine Eltern habe ich in dieser Zeit, in diesen 14 Tagen, wo sondiert worden ist, in die Schweiz geschickt zu meiner Schwester. 6 Wochen warst du weg?
6 Wochen.
6 Wochen war er weg, okay. Weil meine Mutter war gehbehindert, war auf dem Rollstuhl angewiesen und sie konnte nicht über, wie von der Stadt Wesel vorgeschlagen, über eine Leiter hinten wieder ins Haus reinkrabbeln. War gar nicht möglich und insofern waren die nicht da und wir haben hier halt dann sondiert und gearbeitet.
Ja. Wieso wurde diese Geschichte nicht während der Umsiedlung schon festgestellt, gute dass hier Frage. Möglicherweise...
1984 gab dieses Meldesystem nicht.
Genau.
Ah, okay. Und wir haben ja 1984 nicht neu gebaut. Wir haben ja nur eine bestehende Halle übernommen und nur ein kleines Wohnhaus hingesetzt. Aber diese Regelung, dass das gemeldet werden musste, gab es nicht.
Ah, okay.
Wesel ist ja im Krieg zu fast 100% zerstört worden. Hier haben wir als wir Kinder waren, kamen jeden Tag Bomben raus und die blieben oft auch wochenlang liegen. Heute gibt es ja Panik, aber...
Ja, weil die Bomben so alt sind, dass sie ja selbst anfangen.
Das, was mich so geärgert hat, ist, dass die Behörden sich so langsam bewegt haben. Wir konnten nach Düsseldorf schreiben und anrufen und beim Kreis und ja, wir kommen dann und dann kamen sie nicht. Und dann habe ich einmal einen Brief geschrieben mit der Androhung, ich würde eine Woche warten und dann den WDR informieren, dass das in die Öffentlichkeit kommt. Und dann waren die am nächsten Tag waren die hier mit allem Mann. Und jetzt kommt der Witz der Angelegenheit. Alle vorbereitenden und nachbereitenden Kosten einer Bombensondierung hat der Grundstückseigentümer zu tragen. So. Und wer hilft einem dabei, um das? Keiner.
Keiner.
Also nach 18 Monaten keine Bombe vorhanden, das war schon mal die gute Nachricht, aber da war noch irgendwas mit Giftstoffen im Boden, richtig?
Ja, also als wir 1984 umgesiedelt worden sind oder 2 Jahre davor, kam ein Nachbar, der Eigentümer der Schlesswerft, und sagte zu mir, Michael, grab doch mal ein Loch in den Boden. Dann habe ich ein Loch gegraben und es roch ganz eigenartig. Dann habe ich Proben genommen, habe die bei einer Behörde, die ich gut kannte, abgegeben und dann kam raus, hier liegen Giftstoffe im Boden. Als wir 84 unser Haus gebaut haben, haben wir ungefähr 500 Tonnen Müll hier aus dem Gelände geholt. Diesen Müll und diesen Abfall hat dann die Stadt Wesel übernommen. Die Kosten haben uns relativ lange mit rumgeschlagen. Die hat dann die Stadt Wesel selbst übernommen. Und bei den ganzen Arbeiten hier mit den Probebohrungen in dem Schutt, den wir hier, wo wir drauf stehen und mit dem ganzen Kram wurde immer auf Giftstoffe hingewiesen. Alles hat sich vermummt. Dann haben wir einen Schwarz-Weiß-Container aufgestellt mit Wasser und Dusche und allem möglichen Pipapo und nirgendwo sind noch Giftstoffe aufgetaucht. Auch keine Lederreste oder irgendwas. Es war alles sauber.
Nach den ganzen Bohrungen und allem, was dann hier auf dem Gelände gemacht wurde, das sah dann wahrscheinlich aus wie ein Trümmerfeld, oder?
Ja, es war wie vor Anbeginn der Welt.
Ja, nichts stand mehr.
Und Sie hatten schon gesagt, also Kosteninstandsetzung, das blieb alles bei Ihnen hängen.
Erst. So, und dann, ich hatte mir Bücher in München besorgt von so einem Professor, der sich mit Kampfmitteln auskannte und habe überall rumtelefoniert. Und irgendwann kam einer zu mir und sagte, in irgendeinem Gerichtsurteil da und da in der und der Stadt steht, dass du Geld bekommst, wenn kein Kampfmittel gefunden wird. Wir hatten zum Glück alles, was wir besorgt hatten, dafür hatten wir dann gesammelt, Quittungen und Rechnungen dergleichen mehr von Anfang bis Ende. Knapper Schaden für uns bisher 100.000 Euro. Dann sind wir mit diesen Sachen zur Stadt Wesel. Dann wurde verhandelt, dann bekamen wir auf einmal eine Überweisung von 60.000 Euro circa. Dann bin ich wieder zur Stadt oder wir beide, Martin und ich, wieder zur Stadt, haben uns wieder mit denen unterhalten. Dann kamen nochmal 25.000 Euro hinterher und dann waren wir damit zufrieden. Die Differenz waren unsere eigenen Leistungen, also Eigenleistungen werden da nicht berücksichtigt.
Also Vaters und meine Arbeit und noch drumherum Arbeit, ja.
Okay, gut, also wir sind jetzt ungefähr 3 Jahre nach dem Brand.
Ja.
Die Versicherung ist geklärt, keine Bombe, Giftstoffe auch nicht im Boden. Wer jetzt meint, ja, dann kann doch jetzt alles mal, jetzt ist doch alles geklärt, der Wiederaufbau kann beginnen. Nein, das wäre ja eigentlich viel zu einfach gewesen. Denn einer ihrer Nachbarn klagte gegen die Stadt Wesel, um die ihnen bereits erteilte Genehmigung für den Wiederaufbau zurückzunehmen. Was steckte da denn dann dahinter?
Den Grund haben wir erst später erfahren, und zwar bei der ersten Anhörung.
Wie hieß die nochmal, die Anhörung? Mediation. Man setzt sich vor Gericht zusammen, redet darüber, was kann man machen, was kann man nicht machen. Es geht nicht um Urteil oder Recht oder Nicht-Recht, sondern es wird einfach nur Mediation. Ein Gütetermin veranschlagt, um vielleicht eine Lösung zu finden. Die ging aber nicht. Beide Seiten, klar, wir unser Grundstück mit unserer Baugenehmigung. Und auch wir wurden ja nicht verklagt, sondern die Stadt Wesel wurde ja gegen die Baugenehmigung verklagt. Wir waren ja nur beigeladen, so nennt sich das vor Gericht. Aber es ging um unser Grundstück. Ne?
Ja, mit was für einem Hintergrund?
Der kauft hier immer wieder Grundstücke auf, erweitert sich und unser Grundstück wäre für ihn super ideal gewesen. Das war also ein Filetstück für ihn und
ja.
Aber
und am Ende ist aber die Klage abgewiesen worden und sie konnten.
Nee, das ist richtig, das Verfahren gelaufen und der Anwalt des Nachbarn war ganz schlecht informiert, hatte auch auf einmal die Klage zurückgezogen, hat eine neue Klage eingestellt und hat sich auf Pläne berufen, die vor unserer Umsiedlung als Diskussionsgrundlage dienten für die neue Grenzziehung. Wir haben hier eine Art Flurbereinigung gemacht mit 3 Nachbarn und auch dem besagten Nachbarn. Und diese Pläne waren aber überhaupt nicht bindend.
Ja, es wurden verschiedene Sachen angemerkt, von wegen die Feuerwehr kann ja nicht löschen und man kann ja nicht aufs Grundstück. Und aber selbst der Richter meinte, dass eine Feuerwehr nicht nur von einer Seite löscht, sondern eben versucht, das Feuer von allen Seiten in die Zange zu nehmen. Unsere Einfahrt wäre nicht richtig bemaßt. Und also es wurden wirklich verschiedene Sachen versucht, irgendwie aus dem Hut zu zaubern. Aber ja, der Richter war da ziemlich klar, der hat das schon ziemlich klar gesehen und ist ja nach geltendem Recht, ist es ja auch dann ja abgewiesene, verurteilt, wie auch immer das entschieden worden so. Ja.
Okay, also nächste Hürde auch genommen. Dann im November 24, über 4 Jahre nach dem Brand, rückte dann schweres Gerät mal wieder an, um Grundstückspfähle zu setzen. Ja. Bis auf 14 Meter Tiefe in den Boden. Dann konnte es ja doch endlich richtig losgehen, oder?
Theoretisch. Praktisch wurden dann festgestellt oder bei diesen Pfahlgründungen war eine Art Chaos perfekt. Diese Firma hat eine Woche lang erst ihr Bohrgerät umgebaut, dann wurden Sachen angeliefert, wieder nachts abgeholt, keiner blickte durch. Die Firma Liebherr, die das Bohrgerät hergestellt hat, hat erstmal eine Woche mit denen hier geübt und dann am Ende des Tages, als alles fertig war und die Betonsäulen drin standen mit den ganzen Metallkörben, stellten wir fest, dass 18 Pfähle daneben waren. Bis zu 1 Meter waren die Pfähle an der falschen Stelle gesetzt worden. Die Herrschaften hatten die Stahlstifte, die im Boden waren, mit ihrem Riesengerät plattgefahren. Und wir haben zwischendurch oft genug gefragt, wisst ihr noch, wo die hin müssen? Oh, kein Problem, machen wir immer Tagesgeschäft.
Was man aber sagen muss, bei diesen Bohrungen ist dann eben auch eine Panzergranate dann doch hier aufgefunden worden. Und da war dann auch für 3-4 Tage hier wieder Stillstand. Natürlich erst ein Motorradpolizist, dann noch ein Auto, nochmal Polizei, irgendwann Kampfmittelräumdienst. Dafür waren wir aber auch, ich glaube, 2 Tage waren dann hier.
Ja, waren nur 2 Tage.
Es war jetzt nicht so lange, aber okay. Ja, man hat dann doch endlich was gefunden. Wir auch so, gibt's ja gar nicht, aber ja. Eine ganz normale.
Okay, das, so wie man sich das vorstellt. Die baggern und dann ja, fällt das auf der Schaufel, oder?
Ja, genau. Ja, die kam mit hoch, durch die Schraube kam die mit hochgedreht.
Ja, aber diese Panzergranate war ja schon irgendwo mal bei uns entsorgt worden. Die muss ja irgendwo hergekommen sein.
Genau.
Die kann nicht bei uns entstanden sein, sondern Wesel hat ja überall Munition gehabt. Und wo wir hier stehen, ist ein Gelände, da war ein alter Wallgraben, die haben die alles reingekippt, was die hatten. Und da war die Panzergranate bei.
Okay, also noch eine kleine Zwischenanekdote, das auch noch. Und ja, dann 18 Pfähle falsch gesetzt. Wie ging es damit weiter?
Ja, neue Statik. Zweimal die Firma angemahnt, dann waren 8 Wochen wieder weg. Dann wurde neue Statik gerechnet. Die Statiker waren von heute auf morgen fertig. Die haben sich, also die haben Nachtschicht gemacht, die Jungs.
Die waren gut, die Jungs.
Und dann hat der Maurer hat angefangen mit den Betonarbeiten. Dann hat er natürlich auch viel mehr Beton verbraten und so weiter und so weiter. So. Die Firma, die die Fallgründung vorgenommen hat, die haben wir verklagt. Schaden ist ungefähr 200.000 Euro. Mitte April ist ein Gütetermin in Düsseldorf und dann sehen wir mal weiter.
Mal wieder vor Gericht. Also diese Stahlstifte ist eigentlich Usus, die sind im Boden drin, die sind von einem Vermessungsingenieurbüro, was auch zugelassen ist oder vereidigt, wie auch immer, eingebaut, eingesetzt worden und die hätten einfach da nur bohren müssen, dann wäre alles gut gewesen. Und ja, das hat auch unsere Architektin ganz klar, die Dinge haben da gesessen, diese Markierungen und einfach da runter wäre alles gut.
Also alles raus, alles vorbereitet und dann konnte im Sommer 2025, also 5 Jahre nach dem Brand, dann endlich losgelegt werden und toi toi toi, die laufen nun auch, ich hoffe, halbwegs reibungslos. Also kam, man sieht, das ist, die Baustelle ist, glaube ich, schon im guten Gange. Mhm. Also ich hoffe, dass ich im Namen vieler, die uns jetzt zuhören, sagen kann, Hochachtung vor ihrem Durchhaltevermögen. Gab es in dieser ganzen Zeit nicht irgendwann auch mal einen Moment oder mehrere Momente, wo sie sich gesagt haben, boah, nee, keine Lust mehr, nee, ich hör auf.
Nein, wir beide nicht.
Eigentlich nein, aber es gab bekannte Freundeskreis, die mich angesprochen haben, hör mal, willst du da wirklich weitermachen? Willst du nicht bei uns im Unternehmen einen Job haben? Also mir wurden 2, 3 Jobangebote angeboten. Ja, das schon. Ich habe auch mal eine Nacht drüber geschlafen, aber ja, man hängt hier doch irgendwie mit Herz und Verstand oder so, mit Herzblut dran. Gar keine Frage. Aus heutiger Sicht wäre es schön gewesen, ja, wenn man auf der grünen Wiese eine Schreinerei hätte aufbauen können. Was natürlich vieles vom Grundstück her, vom Erdreich her einfacher gemacht hätte. Aber die Stadt Wesel ist halt so eingeengt, dass wir nicht viel Gewerbeflächen haben.
Gar nichts.
Also gar nichts. Auf der einen Seite ist der Rhein, auf der anderen Seite ist die Lippe mit ihrem Wesel-Dattel-Kanal. Auf der anderen Seite ist die Aue mit einem Naturschutzgebiet und hinten nach Obrichhofen raus. Irgendwann hört, kommt die Autobahn. Da ist nicht viel Spielraum.
Also wir haben ernsthaft gesucht, ein Ersatzgrundstück zu finden, nur wir wohnen ja beide hier. Wir haben ja beide unsere Häuser hier, wir haben die Holzanlage, die Entsorgungsanlage, die Heizungen im Boden liegen, die Heizkörper, die Leitungen, damit wir von der Werkstatt hier die Wärme rüberkriegen. Also das alles aufgeben und neu machen, das wäre ja noch teurer geworden.
Also aufgeben war nie
eine Option. Nee, war nie eine Option. Nee, für mich nicht. Nee, aus Trotz weiter. Dann ist recht.
So, draußen steht der mehr oder weniger Rohbau.
Ja, der ist fertig.
Wie geht's denn dann jetzt mit dem Betrieb weiter? Ab wann planen Sie, hier wieder ganz normal produzieren zu können?
Ja, wir haben hier oben ein Holzhäuschen draufgesetzt auf den Rohbau, auf den Betonbau. Da sind die Sozialräume drin und Büros und dann, da ist schon Dach drauf. Ja, Ende des ganzen Dramas könnte Ende des Jahres sein, da wir schon mal drin sind, da wir die Hütte rundherum zu haben. Die richtigen Arbeiten, wie eine Tischlerei wirklich ausgerüstet ist, innen drin mit hier ein Regal und da ein Schränkchen, das wird wohl noch später, viel später werden. Aber Hauptsache, wir haben mal wieder eine eigene Werkstunde und können arbeiten.
Und das Schöne an der Schreinerei ist, dass man auf dem neuesten Stand der Technik ist, so darf man sagen. Klar, wir haben ein paar neue Maschinen schon angeschafft, die stehen auch schon ein paar Tage. Und es ist nicht so, wie ich das bei manchen anderen Kollegen, mit Verlaub meine Kollegen da draußen, aber so Vereinigte Hüttenwerke hat. Ne? Also hier eine Schüppchen, da ein Schüppchen und hier nochmal ein Dach drüber. Und das ist eigentlich jetzt ganz schön, dass man wirklich von Anfang bis Ende durchfahren kann mit dem Stapler, dass man da arbeiten kann. Darauf freue ich mich auch, muss ich ehrlich sagen. Also ja, doch, es macht Spaß.
Also von Grund auf mal alles entsprechend geplant.
Wir hatten immer mal geplant, vielleicht mal irgendwann das Dach umzubauen oder irgendwie an der Halle was zu machen. Aber ja, das Tränenauge hat schon sehr, sehr, sehr weh getan. Und jetzt das lachende Auge freut sich dann, dass es dann doch irgendwie jetzt vorwärts geht.
Und bei ihren Mitarbeitern dann auch. Die finden aber dann den Weg alle nochmal wieder hierhin.
Das muss man sehen. Die, die jetzt hier sind, auf jeden Fall. Die freuen sich alle total. Aber ich habe auch schon den einen oder anderen gehört, ja, wenn du soweit bist, wenn du fertig bist, kann ich mich dann bei dir bewerben oder könnte ich dann zu dir kommen oder so. Lass uns überraschen, was passiert. Also keine Angst, Ernan Schreiner. Die Jungs kommen von weit, weit weg hierhin.
Ohne die Freude an Improvisieren während der ganzen letzten Jahre in der Hilfswerkstatt hier beim Nachbarn und bei den anderen Schreinern, hätten wir die gar nicht durchhalten können. Die Gesellen haben, also mit allem Mann haben die immer an einem Strang gezogen und auch bei der Planung, ne?
Auch Ideen entwickelt, was kann man hier, können wir das nicht anders legen, können wir die Maschine nicht da einstellen, weil wir haben ja einen Maschinenplan entwickelt, bevor wir die Halle gebaut haben, um zu sehen, wo kann welche Maschine wie stehen, von der Gründung her, aber auch vom Platzbedarf her. Ja, das ist super spannend. Wie sagte heute Morgen der Gas-Wasser-Installateur, boah, Mensch, ihr habt ja hier eine Kathedrale gebaut. Ja, das ist süß, aber ja, macht schon Spaß. Nee, die Jungs sind super, also gar kein Ding.
Das hört sich zumindest so an, dass das alles auch trotz aller widrigen Umstände dann doch noch irgendwie alles geklappt hat. Gab es denn in irgendwelchen Bereichen größere Einschränkungen oder war das durch die Kooperation mit den anderen Betrieben, dass ihr eigentlich sagen könnt, so wir haben... Ja, theoretisch ganz normal weitergearbeitet.
Wir waren bei einigen Angeboten einfach zu teuer, weil zum Teil auch die anderen Tischler für uns gearbeitet haben und auch Sachen gebaut haben und dann verdienen die natürlich dran und wir müssen was dran verdienen. Da waren wir nicht konkurrenzfähig, aber das war so, das waren zwei, dreimal.
Genau, eine große Baustelle, die wir hatten, die haben wir wirklich an den Schreinerkollegen Holzkamp in Dingen abgegeben. Der hat das dann für uns gebaut, eine Baustelle in Essen, beziehungsweise auch die Kindergartenmöbel hatte damals andere Schreinerei übernommen, die hier leider komplett rußveraufschlagt oder halb verbrannt in der Schreinerei stand, direkt nach dem Brand. Ja, ja, solche Sachen gab es schon, aber es waren echt 2, 3, 4 und vieles konnten wir selber, auch in Verbindung mit den Schreinerkollegen.
Also für 5 Jahre ist das eine überschaubare Größe, würde ich sagen. Sie haben in den vergangenen Jahren sehr viel erlebt, sehr viel gelernt, glaube ich.
Gelernt ist noch mehr wie erlebt.
Was geben Sie Betrieben mit auf den Weg, die durch einen Brand oder möglicherweise auch irgendwelche anderen Umweltschäden in eine ähnliche Situation geraten?
Fragt den Fachverband, wie geht das weiter? Ich habe hier ein Problem. Wir haben auch schon ein paar Schreinereien angeschrieben oder auch andere Unternehmen in Deutschland, wo wir eben genau mitbekommen haben, dass die abgebrannt sind, teilweise noch schlimmer als wir. Fragt uns, wie kann man was machen? Wir helfen euch zumindest mit unserem geistigen Gut, was wir erlebt haben, damit ihr nicht in diese Fehler reinlaufen. Lest euren, wie nennt sich das?
Versicherungsvertrag
nochmal genau durch. Lasst euch einen Experten kommen, vielleicht vom Fachverband, der sich diesen Vertrag durchliest. Denn da sind so viel Spitzfindigkeiten und Kleinigkeiten drin. Wir hatten ja einen von diesen 4 Sachverständigen, die wir hatten hier bei uns, der hat sich nur den Vertrag auseinandergenommen, angeschaut und mit uns darüber gesprochen.
Was auch ganz wichtig ist, diese Betriebsunterbrechungsversicherung, 1 Jahr ist normal ein Witz. Jahr reicht für keine Firma aus, die einen größeren Schaden hat. Also ich weiß von einigen Kollegen bei der Innungsversammlung, die haben sofort ihre Betriebsunterbrechungsversicherung verdoppelt, einer sogar verdreifacht für 3 Jahre, was sagt er, was ihr erlebt haben, das kann jedem passieren. Und wenn ich was höre, wo irgendeiner abgebrannt ist, das kriegen wir durch unsere Sachverständigen immer mit, da habe ich einen Standardbrief aufgesetzt, wo alles Wichtige drinsteht, wo die dann denken müssen. Das heißt also erstmal Ruhe bewahren, dann das Sachverständigenverfahren einleiten und nicht die Firma nehmen, die von der Versicherung vorgeschlagen wird. Denn die Versicherung sieht nur ihr eigenes Geld und versucht nur auf alle möglichen Wege und Raffinessen diesen Schaden für sich gering zu halten. Dann kann jeder Versicherungsvertreter zu mir kommen, dem werde ich sofort sagen, wo es lang geht.
Nein, aber die Aussage von der Versicherung, ja, ist ja super versichert und dann auf einmal jede Schraube, jeden Nagel, ach, die Maschine ist von 1957, so von Opas noch Zeiten, dann alles wirklich so kleinig runterzurechnen, das war echt krass. Erst macht euch keine Sorgen und dann kommt sowas.
Also eine Krux bei uns war der Raum, der gebrannt hat und restlos ausgebrannt war, in diesem Raum stand in alle Maschinenunterlagen, die Ordner, die Betriebsanleitung und dergleichen mehr. Wir konnten also überhaupt kein Jahresdatum nachweisen, wann wir die Maschinen gekauft haben. Wir haben aber hunderte von Fotos gemacht von allen Maschinen. Diese Fotos waren die Grundlage für die Berechnung des Landesinnungsverbandes und dann nachher auch die Grundlage für die Diskussion über die Preise. Die Versicherung hat einfach angefangen, dann Maschinen rauszustreichen. Wir hatten also 2 Maschinen, die gedübelt haben, also Dübeln, Reihenlochmaschinen. Da haben die einfach eine rausgestrichen. Ja, die Maschine ist ja doppelt. Da habe ich darauf hingewiesen, ich sage, wenn ihr den Hintergrund mal seht von den Maschinen, ich sage, die stehen doch ganz woanders, das sind 2 verschiedene Maschinen. Die haben auch die Maschinen irgendwie gar nicht ernst genommen. Ja, das ist eine einfache Formatkreissäge. Ich sage, nee, das ist keine einfache Formatkreissäge. Da mussten wir richtig wie auf dem Markt mit denen erklären, die waren wirklich nur darauf erpicht, alles runterzurechnen.
Also wer in eine ähnliche Lage kommt, ich glaube, der ist bei Ihnen gut beraten.
Ja.
Und ja, kann vielleicht auch noch ein bisschen was von Ihrem Durchhaltevermögen mitnehmen.
Und da ist es egal, ob Schreinerei, Schlosserei oder was auch immer. Ne? Klar, jetzt haben wir natürlich die Schreinerkollegen hier diesen Podcast, aber auch andere Handwerker, wenn ihr was wisst, wenn ihr Hilfe braucht, sagt Bescheid. Wir sind durchs Feuer gegangen.
Im wahrsten Sinne des Wortes. Ihnen beiden, vielen Dank, dass Sie uns ja von Ihrer Odyssee berichtet haben und gezeigt haben, dass es sich eben lohnt, mit Durchhaltevermögen, Unterstützung von außen und ganz viel Engagement an seinen Zielen festzuhalten. Ihnen weiterhin viel Erfolg für den Wiederaufbau und dann auch für die Wiederaufnahme der Produktion hier an Ihrem Standort.
Danke und vielen Dank an alle da draußen.
Ja, vielen Dank natürlich auch wie immer an alle Hörerinnen und Hörer fürs Einschalten dieser Folge. Für Fragen, Kritik, Themenvorschläge gibt es unsere altbekannte E-Mail-Adresse lauschwerkstatt@tischler.nrw. Ja, und damit bleibt zum Schluss, wie immer, nur noch zu sagen, bis zum nächsten Mal in der Lauschwerkstatt.